Schimmel in Käse entdeckt. Bereits am Donnerstag wurde die Privatkäserei Goldader einer Routinekontrolle durch Lebensmittelchemiker unterzogen. Das schockierende Ergebnis: In einem Reifebottich fanden die Kontrolleure einen leicht grünlichen Schimmel vor. Warum oder wie das hässliche Pferd mit einem Stockmaß von 1,80 Meter in den Käse geraten war, konnte noch nicht geklärt werden.
Aston, how can a man be brave if he's afraid? That is the only time a man can be brave, he told me.
There's no way out, no way back, no way out. No pressure, but this is usually when you have a really good idea.
This was a way out. This was a way out. This was a way out. There's always a way out.
Doctor, can I speak to the doctor, please?
Hello, angels. What's your problem?
Your power will not last much longer, and the angels will be with you shortly. Sorry, sir.
Why are you telling me this?
There's something the angels are very keen you should know before the end.
Which is?
I died in fear.
I'm sorry?
You told me my fear would keep me alive. But I died afraid, in pain and alone. You made me trust you, and when it mattered, you let me down.
What are they doing? They're trying to make him angry.
Sorry, sir. The angels were very keen for you to know that.
Well then, the angels have made their second mistake, because I'm not going to let that pass. I'm sorry you're dead, Bob, but I swear to whatever is left of you, they will be sorrier.
But you're trapped, sir. And about to die.
Yeah. And you know what? Speaking of traps, this trap has got a great big mistake in it. A great big whopping mistake.
More mistake, sir.
Trust me.
Yeah.
Trust me.
Always.
You lot, trust me.
Sir, two more incoming.
We have faith, sir.
Then give me your gun. I'm about to do something incredibly stupid and dangerous when I do.
Jump!
Jump where?
Just jump high as you can. Come on, leave a faith, Bishop, on my signal.
What signal?
You won't miss it.
Sorry, can I ask again? You mentioned a mistake we made.
Oh, big, big mistake. Really huge. Didn't anyone ever tell you there's one thing you never put in a trap if you're smart? If you value your continued existence, if you have any plans about seeing tomorrow, there's one thing you never, ever put in a trap.
And what would that be, sir?
Kompott Nummer 392. Düll! Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 392. Kompott, den ich am heutigen, mutmaßlich letzten, noch wirklich sonnigen Freitag, dem 6. September 2013, aufgenommen habe. Jetzt haben wir?
It is 9:56.
Jawohl, ja. Tag, was waren's? 249 in diesem Jahr, und das Intro stammt aus dem Postillon mit dem Schimmel, dem Game of Thrones, zweite Staffel, 8. Folge, und Doctor Who, die Trip mal in lang. Aber ja, was ihr hier auf die Ohren kriegt, sind nicht nur drei Teile im Intro, sondern wieder die üblichen drei Teile. Die bestehen aus zwei Teilen Politik und einem Teil Tech inklusive Mafia und ein bisschen Hausmeisterei. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder ganz klassisch Regierung, Wahlkrämpfe und Wirtschaft eingefunden haben. 16 Grad, sunnige. Cool greetings. Die 16 Grad windchillen wie 17, Comfort Level wie 16, und der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 23 oder hier 15 km/h aus dem Southeast. Nix wie raus. Und dafür, dass er nicht mehr ausgeht, hält der Akku auch noch erstaunlich. Ich hoffe bloß, dass mir jetzt der Akku nicht den mittendrin verlässt. Aber ja, erzähle ich in Teil 3, was ich da meine. So, dann hätten wir hier erstmal die unfähigste aller Regierungen, die da mit der Tankmelde losgeht, weil nämlich noch am Samstag sämtliche Tankstellen in Deutschland die Preise für Benzin und Diesel an das Bundeskartellamt melden müssten. Damit geht hier die neue zentrale Markttransparenzstelle in die abschließende Testphase. In einigen Wochen sollen die Verbraucher die Spritpreise jeweils aktuell abrufen können. Jetzt haben wir mir die Frage auf, wie. Es gibt doch aber schon Apps, die das können. Aber ja, also jedenfalls die Tankstellen müssen dann seit dem Wochenende mutmaßlich ihre Preise melden an die Markttransparenzstelle, die da noch irgendwas testen will. Keine Ahnung, was die da testen. Keine Ahnung, was es da überhaupt zu testen gibt, aber ja. Und ja, ist dann da vorgegeben. Und das Einzige, wie eine Tankstelle da rauskommt, dass sie ihre Preise dann doch nicht melden muss, ist, indem sie irgendwie in ganz weit abgelegen oder ganz winzig oder und ist. So, dann gibt es den Dobrich, Bundesterrorminister Hans-Peter das doofe Arschloch Friedrich, hat ein Expertengespräch über ein Anti-Doping-Gesetz für den 26. September angekündigt, was Gerüchten zufolge nach einem gewissen 22. September ist. 22. September, da war was. Der ist ein Sonntag. Mir ist so, als wäre an dem Tag noch irgendwas. Könnte es sein, Herr Bröhrig, dass da vielleicht eine Wahl stattfindet und dass der 26. September deswegen nach einem Wahltermin liegt und damit eigentlich außerhalb der Legislaturperiode? Herr Bröhrig. Ja. Und dann ist ausgedrückt. Was? Ein bisschen spät. Ja, ich meine, what's taking you so long? Behaupten Sie nicht, Sie hätten bis dahin noch Sommerferien, weil die Sommerferien sind Gerüchten zufolge, wenn nächste Woche in Bayern Wahl ist, dann sind da garantiert keine Ferien. Die Bayern werden nicht zu Ferien wählen. Und dann ist es zurück. Wait. Aber ja. Zudem erneuerte er seine generelle Bereitschaft für ein solches Gesetz. Er sei für alle Argumente offen, sagte Bröhrig bei der Sondersitzung des Sportausschusses im Deutschen Bimbestag. Dort stand auf der Tagesordnung der Abschlussbericht der Studie Doping in Deutschland von 1950 bis heute. Wobei heute irgendwie, wie war das? Seit den 70ern durften sie ja nicht mehr gucken. Ist. Aber wäre es heute, dann könnte man ja auch mal rausfinden, ob der Herr Bröhrig vielleicht seinen fetten Arsch auch mal hätte bewegen dürfen. Aber ja, habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gibt es C, Verteidigung. Der Bimbestag in Berlin berät auf einer Sondersitzung über den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Eurohaf-Affäre. Der CDU-Obmann in dem Gremium Grübel nahm Kriegsminister de Maizière in Schutz. Dieser habe von Anfang an die Wahrheit gesagt. Zudem sei durch seine Entscheidung, die Aufklärungsdrohnen nicht zu beschaffen, Schaden abgewendet worden. Witz, an dem Schaden abgewendet ist. Seit 2011 ist Gerüchten zufolge und Berichten zufolge klar, dass die Drohne keine Flugerlaubnis bekommen wird. Inwiefern ist denn Schaden abgewendet, wenn man dann noch 2 Jahre braucht, bis man das dann auch zu einem, dann brauchen wir sie auch nicht kaufen, beschließt? Na, der Herr Kriegsminister hat offensichtlich das Kriegsministerium nicht im Griff. Also, ja, ich meine, gut, kann man sich jetzt noch drum kloppen, ob irgendwie ein Rauswurf des Herrn Kriegsministers jetzt noch irgendwas bringen würde. Weil das Kind liegt schon im Brunnen. Aber zu sagen, ja, er hat stets und ständig und immer nur die Wahrheit gesprochen, ist ein bisschen dünn. Aber hey. Dumm, der SPD-Obmann Arnold warf der CDU hingegen vor, die Wahrheit zu verbiegen. So war das Parlament, den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses eigentlich nicht gebilligt, bla 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 bla. Bla. So, dann Letztag. Weil nämlich am Dienstag, weniger als 3 Wochen vor der Wahl, der Bimbestag am Dienstagmorgen zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung zusammengekommen ist. 2 Tage nach dem TV-Düll treffen Kanzler Retter, Agenda Merkel und die SPD-Herausforderer Piers Stonebridge erneut aufeinander. Ja, wie war das? Tagesordnungspunkt war bla bla. Beziehungsweise es stand nicht bla bla, sondern irgendwie die Situation in Deutschland. Also bla bla. Ja, aber hey. Ja, und aus der Kategorie Überraschung, da kam dann auch nur Blabla bei raus. Aber immerhin, die Damen und Herren Bundestagsabgeordneten, die schließlich jedes Jahr bummelig 10.000 Euro in den Arsch geblasen kriegen, haben dann doch tatsächlich noch 3 Wochen vor Ende der Amtszeit sich nochmal zusammengesetzt und bla bla ausgetauscht. Ja, danke reicht. So, dann gab es Schadunsatz. Angehörige von zivilen Opfern eines NATO-Luftangriffs im Kosovo-Krieg 1999 haben nämlich gar keinen Anspruch auf Schadensersatz der Bimbes-Republik Deutschland. Geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung des Bimbes-Verfassungsgerichts hervor. Die Karlsruher Richter führten zur Begründung an, es gebe keine allgemeine Regel, nach der dem Einzelnen bei Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht ein Anspruch auf Schadensersatz zustehe. Auch ein Anspruch wegen der Verletzung von Sorgfaltspflichten bestehe nicht. Bei dem NATO-Angriff auf eine Brücke über den Fluss Morava waren vor 14 Jahren 10 Zivilisten getötet und 30 verletzt worden. Deutsche Flugzeuge waren an der Aktion nicht unmittelbar beteiligt. Was bei mir die Frage aufwirft, inwiefern da Deutschland überhaupt irgendwas mit zu tun hat. Aber ja, auf der einen Seite dürfen also Opfer von vor 14 Jahren nicht schadensersetzt werden. Und auf der anderen Seite ist gerade irgendwie lustige Nazi-Jagd ausgebrochen, weil, also nach dem Demjanjuk-Urteil kann man ja formal zumindest erstmal gucken, ob man nicht sämtliche Nazis nochmal vor Gericht gezerrt kriegt. Die sind ja jetzt auch nur wie alt? Also irgendwelche Aufseher, Köche und was weiß ich nicht, von irgendwelchen KZs wollen sie jetzt noch vor Gericht schleifen. Ob das irgendwie viel bringt, geschweige denn die überhaupt ernsthaft bestraft werden, wage ich jetzt mal begründet zu bezweifeln. Aber ja. So, dann großartige Neuerung. Am Dienstag kam dann raus, dass Hartz-IV-Empfänger viel mehr Geld bekommen sollen. Der Regelsatz für Alleinstehende soll Anfang kommenden Jahres um ganze 2,3% steigen. Nämlich von der gigantischen Summe von 382 auf 391 Euro. Oder 9 Euro mehr. Wow, gibt es nicht alles auf einmal aus. Wollt ihr ernsthaft dafür gelobt werden? 9 Euro, ja? Sehr geehrte Damen und Herren, Bundestagsabgeordnete, wenn eure nächste Diätenerhöhung mehr als 9 Euro groß ist, dann ziehe ich euch für jeden einzelnen Euro, den sie größer ist, einmal die Haut ab? Ein Haar raus? Ich weiß es nicht, aber irgendwas tue ich euch weh. Sieh mir nach. Das sieht jedenfalls eine Verordnung des Bimbes-Arbeitsministeriums für die Kabinettssitzung vor, die der Nachrichtenagentur, die da nicht genannt werden will, vorliegen will. Bla 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 bla. So, leben zwei Erwachsene in einer Bedarfsgemeinschaft, so erhalten sie künftig jeweils 353 Euro oder 8 Euro mehr als bisher. Reaktion der Gewerkschaft, hier Deutscher Gewerkschaftsbund, war die durchschnittlichen 2,3%, die wären zu niedrig. Die Bezieher von Hartz IV blieben leider weiter abgehängt, sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Der DGB fordere eine transparente Regelsatzfindung durch eine unabhängige Kommission und eine bessere Behandlung von Langzeitarbeitslosen. Na, weil der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, trotz BFFG-Urteil hat Zensor Sola ja die Regelsätze dann doch mit einem, die Zahl stand rein zufällig schon vorher fest, ermittelt. Ermittelt in Anführungszeichen. Na, also, ja. Toll. Aber hey, immerhin, es gibt mehr Geld. Gibt die 9 Euro nicht alle auf einmal aus. So, dann hat das Bimbes-Wirtschaftsministerium offenbar Zweifel an den Haushaltszielen der Bimbes-Regierung. Sollten Union und FDP ihre Qualversprecher im Falle eines Siegs bei der Bimbes-Tagswahl umsetzen? Die Neuverschuldung des Bimbes drohe sich auf bis zu 14 Milliarden Euro zu verdoppeln, berichtet eine Post aus Düsseldorf unter Berufung auf ein Ministeriumsdokument. Sie läge dann 2014 nicht wie geplant bei 6,2 Milliarden Euro, sondern um 7 bis 8 Milliarden höher. In den Folgejahren würde noch deutlich mehr neue Schulden aufgenommen. Als Qualversprechen werden in dem Papier unter anderem die Abmilderung der sogenannten kalten Progression und die Absenkung des Solidaritätsbeitrags. Des Solidaritätsbeitrags, doch, genannt. Ja, also dem Wirtschaftsministerium fällt auf, also diese Wahlversprecher da, die kosten ja Geld. Wozu mir dann einfällt, ja ach, unter welchem Stein habt ihr eigentlich so das letzte Jahrzehnt verbracht? Wart überhaupt jemand mal in der Schule? Also, ja, Wahlversprecher. Ne, mal ganz davon abgesehen, wie war das? Es ist doch schlimm, dass die Parteien nach der Wahl dann daran gemessen werden, was sie vor der Wahl versprochen haben. Dabei ist doch jedem klar, dass das, was sie vor der Wahl versprochen haben, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was sie nach der Wahl tun werden. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, die Wahlversprecher kosten Geld, ja, aber das sind auch nur Wahlversprecher. Glaubt ernsthaft irgendjemand dran, dass auch nur ein einziges von diesen Wahlversprechen auch nur ansatzweise eingehalten werden wird? Weil dann habe ich da noch ein Paket Brücken. Die sind jetzt aber fest eingebaut. Da möchte ich dann ab nächste Woche wieder drüber fahren. Von daher, nie. Ihr könnt die alten Brücken haben. Aber ja. So, und dann aus der Kategorie Huch, Mollervolk. Eine Verfassungsbeschwerde des jahrelang gegen seinen Willen in der Psychiatrie untergebrachten Gustl Mollat ist nämlich auch noch erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gab seiner Beschwerde gegen Beschlüsse des Landgerichts Bayreuth und des Oberlandesgerichts Bamberg statt. Die Beschwerde sei offensichtlich begründet, hieß es. Die Sache werde deshalb zur erneuten Entscheidung an das Oberlandesgericht Bamberg zurückverwiesen. Die Karlsruher Richter warfen ihren beteiligten Kolleginnen in Bayern vor, ihre Würdigungen nicht eingehend genug abgefasst zu haben. Genau genommen ist zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungsprognose erstellt worden. Die Taten, die ihm vorgeworfen wurden, wegen der er ja in die Psychiatrie reingeworfen wurde, können durchaus lockerflockig als Beziehungstaten durchgehen. Eine Wiederholungsgefahr nach 7 Jahren ist nirgendwo definiert worden, dass sie überhaupt bestehen würde, ist aber im Gesetz vorgeschrieben, dass die zu erfolgen hat. Oder anders ausgerückt. Die Bundesverfassungsrichter haben festgestellt, dass Bayern kein rechtsfreier Raum sein darf. Na? Also, ja, da ist also quasi ein Monat, nachdem das eine bayerische Gericht gerade so noch in letzter Minute das Ruder rumgerissen hat, auch den Bundesverfassungsrichtern die Hutschnur geplatzt. Und formulieren wir mal vorsichtig. Es könnte sein, dass dem Moller damit jetzt Schadensersatzansprüche zustehen könnten. Der könnte den Freistaat Bayern mal richtig gründlich verklagen. Ja. Ich hoffe für ihn, dass er das auch tut. Ich hoffe vor allen Dingen für ihn, dass er dann auch Geld kriegt. Weil, also ich meine, die Lebenszeit kriegt er nicht wieder zurück. Das ist klar. Aber wenigstens ein bisschen was wäre ja nett. So. Dann kommen wir bei der Krampfecke an. Da hat sich dann erstmal Hessens CDU-Ministerblubber Volker Schwafier in die Presse gekullert und ganz dringend entgegen der Meinung seiner Parteichefin Agenda Merkel eine Maut für Autofahrer aus dem Ausland gefordert. Witz an der Maut für Autofahrer aus scheißegal wo ist, eine Maut gibt's entweder für alle oder gar nicht. Eine Maut für Leute aus dem Ausland geht nicht, ist mit der EU nicht machbar. Das kann man also zwar fordern, ist aber dann offensichtlich ein rechtsfreier Raum, den man da verlangt. Und der Herr Bouffier darf kein hirnfreier Raum sein. Dem ist aufgefallen, oh, hier ist ja Wahlkrampf. Der Seehofer hat schon mal vorgelegt. Da brülle ich mal in die gleiche Kerbe. Ja, schön das. Ja, und Seehofer hat ja auch schon verkündet, er werde auf gar keinen Fall aus Berlin wieder abhauen, bevor nicht eine Maut in einem Koalitionsvertrag stünde. Ach, der Herr Seehofer hat angekündigt, er zieht nach Berlin. Wie kann er denn dann eigentlich noch Mini-Präsident sein? Das funktioniert doch gar nicht, Herr Seehofer. Das finde ich aber nett, dass Sie angekündigt haben, dass Sie nicht mehr Ministerpräsident in Bayern sein wollen. So, und dann hat Schwafier auch noch auf eine deutsche Regelung für die verdachtsunabhängige Vollverdächtigung gedrängt. Für die Verfolgung schwerer Straftaten werde die Vorratsdatenspeicherung gebraucht, faselte Bouffier in einem Magazin. Er wolle nicht am Grab von Terroropfern stehen und sich vorwerfen lassen, dass er etwas versäumt habe. Woran erkennt man, dass der Kerl bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit Innenterrorist war? Daran, dass er dasselbe Gefasel faselte wie die Innenterroristen heute. Ein bisschen sehr offensichtlich, aber hey. Schwafier faselte, die Speicherung habe nichts mit den Aktivitäten des US-Geheimdienst NSA gemein. Es gehe nicht um flächendeckendes Abhören, sondern um gezielte Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Bullshit! Es geht um Verbindungsdaten, was übrigens Gerüchten zufolge genau das ist, was die NSA am liebsten hat. Na, es gehe nicht um flächendeckendes Abhören. Nein, es geht um flächendeckende Erfassung sämtlicher Verbindungsdaten. Übrigens, Herr Bouffier, wo Sie doch nichts zu verbergen haben, nicht wahr? Sämtliche Kontoauszüge, ungeschwärzt, auf den Tisch, zackig. Na, oder haben Sie was zu verbergen? Über so eine Figur kann ich mich immer schön aufregen. So, dann gab es Unmautel, weil es war ja Düll, Dülver im Fernsehen trat er nämlich auf Kanzlerin Angela Merkel und nicht Kanzlerkandidat Pierre Stonebridge und vier Moderateure und haben dann da rumgefaselt. Und dabei hat dann Angela Merkel auch versehentlich fallen lassen, dass die Einführung einer PKW-Maut klar ausgeschlossen wäre. Sie glaube nicht, dass es richtig wäre, die Autofahrer weiter zu belasten. Und dann verwies sie auch darauf, ja, sie glaubt, dass es da kleinere Schwierigkeiten geben könne mit der EU, woraufhin Mr. Stonebridge dann plötzlich aufwachte und feststellte so, kleinere Schwierigkeiten? Nein, das geht überhaupt gar nicht. Oh, der Herr Stonebridge hat mal etwas gesagt, was nicht Blödfug ist. Mark the calendars. Also, ja. Das Dül. So, dann gab es FD-Trauen, weil sie hat dann nämlich auch der FDP ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen. Wo ihr dann irgendwie überhaupt nicht auffiel, wie das dann eigentlich ankommt. Ne? Das so, ist ja allgemein bekannt. Jeder Person, die Frau Merkel ihr vollstes Vertrauen ausspricht, bei der ist es noch eine Frage der Zeit, bis sie aus der Regierung entfernt ist. So, aber das ist Frau Merkel offensichtlich nicht bekannt, dass ihr vollstes Vertrauen nichts anderes als ein Todesurteil politisch ist. Und von daher, ja. Also, wenn es nach Frau Merkel geht, ist die FDP nicht in der nächsten Regierung. Ist jetzt so die Aussage, die dann so bei uns Zuschauern ankommen darf.
Motorflugzeug.
So, dann gibt es die grüne Energie. Die Grünen wollen nach einem Pressebericht im Fall einer Regierungsbeteiligung ein eigenes Ministerium für die Energiewende schaffen. Sie haben zugleich den Anspruch, es zu besetzen. Man wolle die zentralen Kompetenzen für die Energiewende in einem Ministerium in grüner Hand bündeln, heißt es im Programm für die ersten 100 Tage nach einem Regierungswechsel, das einer Zeitung vorliegt. Das Programm soll vorgestellt, bla bla, Fasel, bla bla. Ja, aus der Kategorie Bullshit. Na, also ich meine, dass die Grünen in einer Regierung beteiligt sind, ist doch aus der Tendenz eher unwahrscheinlich. Aber ja, man kann zumindest mal versuchen. Ne? Ich meine, wenn Stonebridge da schon irgendwie vorstellt, was er denn tun würde für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass er irgendwie nicht Kanzler werden würde, So, dann gab es auch nochmal den Mauthofer, CSU-Chef. Seehorst Hofer bleibt trotz des klaren Neins von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei seiner Forderung nach einer PKW-Maut für Ausländer. Wenn der BIMP keine Schulden machen und keine Steuern erhöhen wolle, dann könne man die bundesweiten Probleme bei der Verkehrsinfrastruktur nur über eine solche Abgabe lösen, faselte der bayerische Ministerpräsident in Abensberg. Ja, the Bullshit. Na, also ich meine, so wie er sich jetzt auf das Thema versteift, könnte man fast meinen, er würde eine Maut haben wollen, aber es sieht eher danach aus, dass er jetzt mit der Forderung Maut sich hinstellt, dann wird die Maut völlig überraschend nicht kommen, dafür wird er dann wieder Geld für Bayern haben wollen. Hatte ich zumindest als Analyse irgendwo gehört. Dass das eigentlich nur die Forderung ist, aus der er dann am Ende wieder Geld rausholen kann. Na, er lässt sich die Maut abkaufen, natürlich lässt er sich die Maut abkaufen, weil eine Maut nur für Ausländer ist eben nicht machbar. Geht nicht. Na, welchen Teil von geht nicht, haben sie eigentlich nicht verstanden. Oder, Herr Seehofer, wollen Sie ein rechtsfreier Raum sein? Na, weil ein Hohlkörper sind sie ja offensichtlich schon. Aber so, dann gab es noch den Dreikrampf, weil die Spitzenkandidingsbums von FDP, Grüne und Linkspartei haben in der Fernsehdebatte zur BIM-Bistagswahl ihre Position zur Arbeits- und Sozialpolitik dargelegt. Bei den Linken war es Gysi, der vor einer Skiflagge in Deutschland warnte. Wer soziale Gerechtigkeit herstellen wolle, müsse auch in Steuerfragen dafür sorgen, sagte Gysi in der ARD. Der Fraktionsvorblubbernde der Grünen tritt ihn, warb für eine Garantierente von langjährig Beschäftigten. Bla 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 bla. Ja, oder dann ist ausgerückt Bullshit und noch mehr Bullshit und ganz viel Bullshit. Immerhin haben da mal Leute auch ein bisschen fundierteren Bullshit von sich gegeben. Die Grasnarbe sieht man sogar noch. Da eine und die dritte sehe ich nicht. Ja, und ein Schwafalle durfte da dann auch noch irgendwie rumfaseln. So, dann ist irgendwie die SPD auch sauer, nachdem die Bimbiskanzlerin Angela Merkel der SPD Europa politisch totale Unzuverlässigkeit vorgeworfen hätte und damit bei den Spezialdemokraten für Empörung gesorgt hat. Die in einem ARD-Porträt gemachte Aussage sei weit mehr als eine Verirrung in diesem Qualkrampf, faselte Nicht-Kanzlerkandidat Stonebridge im Bimbistag. Sie müssen wissen, dass Sie damit Brücken zerstören. blubberte Stonebridge direkt an Merkel. Er erinnerte daran, dass die Spezialdemokraten bisher EU-Rettungsmaßnahmen der Regierung mitgetragen haben. Und damit eben genau das nicht getan haben, wofür sie eigentlich da sind, nämlich Opposition. Die haben brav Ja und Amen gesagt. Ja, haben keine eigene Position bezogen. Aber okay, denen vorzuwerfen, sie seien unzuverlässig, ist so ein bisschen kontraindiziert. So ein bisschen, es kommt nicht so richtig hin. Trifft mit der Realität nicht zusammen. Weil, die SPD ist nichts anderes als eine Regierungspartei, die nur rein zufällig gerade nicht auf den Regierungsbänken sitzt. Als Nicht-Regierungsorganisation geht man so jedenfalls nicht durch. Na, und immer wenn ihnen dann mal einfällt, sie könnten dann ja mal, dann fällt ihnen mal kurz ein, dass sie ja eigentlich nicht Regierung sind. Dann machen sie ganz kurz was, aber das hat ganz schnell auch wieder aufgehört und Herr Steinbrück, vielleicht fällt Ihnen mal was auf. Wenn Sie die ganze Zeit brav Regierung spielen, dann nimmt man nicht wahr, dass Sie überhaupt irgendwie ein anderes Programm als die Regierung haben. Von daher, Herr Steinbrück, was werden Sie denn anders machen? Falls Sie denn doch mal irgendwann versehentlich in die Regierung kämen. So. Kommen wir mal in der Wirtschaft an. Da gibt es erstmal Portostopp. Portugals Verfassungsgericht hat nämlich die Sparpläne der Regierung schon wieder abgelehnt, weil diese tausende Beamte in die Arbeitslosigkeit stürzen könnten. Einige der geplanten Gesetzesartikel verstießen gegen die garantierte Sicherheit des Arbeitsplatzes für Staatsbedienstete, sagte Gerichtspräsident Ribeiro in Lissabon. Präsident Cavaco Silva hatte die Richter um eine Prüfung gebeten, ob die vorgesehenen Umschuldungsmaßnahmen, die bei Erfolglosigkeit zur Entlassung führen sollten, mit der Verfassung im Einklang stünden. Anfang April hatten die Richter bereits mehrere Sparmaßnahmen des laufenden Haushaltsjahres gestoppt. Diese hätten Beamte und Rentner unverhältnismäßig benachteiligt, hieß es. Portugal wird seit Mai 2011 mit Notkrediten der Europartner und des IWF in Höhe von 78 Milliarden Euro untergestützt. Im Gegenzug hat sich die Regierung zu Sparmaßnahmen verpflichtet. Oder anders ausgedrückt, die Portugiesen, denen gelingt es nicht, eine mit ihrer Verfassung konforme Totsparpolitik zu machen, weil Totsparen im Zweifelsfall auch nicht geht. Aber So, dann gab es einen Kassenschuss, dass nämlich die gesetzlichen Krankenkassen nach Presseinformationen in der ersten Jahreshälfte einen Überschuss von 1,2 Milliarden Euro erzielten. Wie eine Zeitung unter Berufung auf Berechnungen der Kassenverbände meldet, ist dies zwar nur halb so viel wie im Vorjahreszeitraum, aber immer noch Geld. Oder anders ausgedrückt, das mit dem Aufschwung, das ist wohl mal gründlich vorbei, wenn der Überschuss nur noch halb so groß wie im letzten Jahr ist. Aber immerhin, es ist noch ein Überschuss. Ja, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass die Rezession in Deutschland ja nicht offiziell ausgebrochen ist. Von daher, So, und dann hat mal wieder irgendein Vollidiot die Rücklage in dem Gesundheitsfonds und bei den Kassen zusammengezählt und kam dann auf die Summe von 29 Milliarden Euro, was irgendwie unter den 30 Milliarden ist, die ich irgendwie noch im Gehörgang habe, dass die da irgendwo rumliegen würden. Ja, weil das Geld liegt da eben nicht rum. Mal davon abgesehen, sämtliche Kassen und den Fonds zusammenzielen, das ist wie sämtliche Parteien in Deutschland haben so und so viel Geld. Ah ja, dann kann ich ja jetzt zu einer beliebigen Partei gehen und verlangen, dass sie mir einen Anteil davon auszahlt, oder was? Ja, das ist Bullshit. Aber hey. Dann gibt's den DIH-Kort. Die deutsche Wirtschaft erwartet laut einem Medienbericht im laufenden Jahr eine Rekordbeschäftigung von mehr als 42 Millionen. Für 2013 rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammer TAG mit einem Anstieg der Beschäftigungszahl um 250.000, berichtet eine Zeitung unter Berufung auf einen DIHK-Konjunkturbericht, der morgen veröffentlicht werden solle, morgen wie Montag. Die Wirtschaftsleistung werde allerdings nur um 0,3% zunehmen. Für 2014 rechnete der DIHK dann mit mindestens 1%. Die vergleichsweise günstigere Entwicklung der Erwerbstätigkeit erklärten die DIHK-Experten mit der Sorge vor Fachkräftemangel. Viele Unternehmen sähen sich weiterhin mit personellen Engpässen konfrontiert und wollten sich Fachkräfte sichern. Witz an der Sache ist, ja, es werden ganz doll viele Leute beschäftigt, aber ganz viele Leute kriegen nicht voll bezahlt, weil sie entweder Teilzeit arbeiten oder weil sie halt einen Minijob haben, von dem alleine man, Captain Obvious, nicht leben kann. Na? Es bringt überhaupt nichts, wenn ganz viele Leute in Sklavenarbeit sind, weil ganz viele Leute in Sklavenarbeit können davon nicht leben, schlicht und ergreifend. Aber hey. So, und da gibt es noch die Falschrettung. Hier, Lost in Europa wirbt mal für ein Buch. Neben Griechenland brauchen wohl auch Portugal und Irland neue Eurohilfen. Dies meldet ein Blatt und bestätigt damit die Einschätzung, dass der Kurs von Kanzlerin Merkel gescheitert ist. Wir retten die Falschen und wundern uns, wenn die Rechnung gesalzen ausfällt. Hat er nämlich schon im Februar 2012 geschrieben, die Hilfskredite kommen nicht etwa den griechischen Arbeitslosen und Rentnern zugute. Im Gegenteil, die müssen auf Befehl der Troika noch mehr bluten. Gerettet wurden und werden stattdessen deutsche und französische Banken, die ihre Investitionen in Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Zypern erstattet bekommen. Mit einem rundum sorglos Paket für die nächsten Jahre, wenn nun gedacht hatte, das gehe schon in Ordnung, der Schuldendienst und die Stützung der Banken habe im real existierenden Kapitalismus nun mal Vorrang, wird jetzt fast täglich eines Besseren belehrt. Nicht nur in Griechenland wird die verfehlte Rettungspolitik zu einer unendlichen und überaus teuren Geschichte. Auch in den Musterländern Irland und Portugal kommen neue Rechnungen auf die Retter zu. Dublin braucht etwa ein Sicherheitsnetz für die Rückkehr an den Kapitalmarkt, Lissabon ein zweites Hilfsprogramm zur Deckung der Lücken, die in verfassungswidrigen Spardiktate in die verfassungswidrigen Spardiktate in das Staatsbudget reißen. Das ist noch längst nicht alles. Zypern braucht ebenfalls mehr Hilfe oder es muss raus aus dem Euro. Slowenien steht weiter auf der Warteliste der Euro-Retter. Spanien und Italien können jederzeit kippen. Leider kommt die Wahrheit nur tröpfchenweise ans Licht. Denn in Deutschland ist Qualkrampf. Herr Merkel und Finanzminister Schäuble möchten nicht durch schlechte Nachrichten gestört werden. Wer sich trotzdem dafür interessiert, wie ernst die Lage wirklich ist, kann da ein Buch kaufen. Was nämlich heißt, wir retten die Falschen. Aber ja. Kleine Werbung. Aber ja. So, dann gibt's Einzelshit. Die steigenden Strompreise bedrohen nämlich nach Einschätzung des Handelsverbandes in Deutschland zahlreiche Jobs. Im deutschen Einzelhandel, jeder fünfte Händler sehe durch die steigenden Belastungen aus der Ökostromförderung inzwischen Arbeitsplätze in Gefahr, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent. Ein durchschnittlicher Supermarkt müsse in diesem Jahr rund 26.500 Euro an EEG-Umlage zahlen. Naja, er kann die 26.500 Euro auch für einen höheren Strompreis bezahlen. Na, weil EEG-Umlage, nur noch mal zu mitmeißeln, ist die Differenz zwischen dem Börsenstrompreis und dem Endverkaufsstrompreis. Na, also ich meine, was man machen könnte, man könnte weniger Strom aus beliebigen Quellen erzeugen, dann steigt der Strompreis an der Strompreisbörse. So, dann fällt die EEG-Umlage, der Preis sinkt dadurch aber immer noch nicht. Na, kann man sich drum kloppen, ob irgendwie die Förderung von erneuerbaren Energien durch garantierte Preise so eine gute Idee ist. Aber jetzt auf der EEG-Umlage rumtoben, ist irgendwie das Pferd am falschen Ende angefasst. Da, wo die Äpfel, die Pferdeäpfel hinten rauskommen. Das ist übrigens hinten. Vorne ist die andere Seite, da wo man die Möhren reinschiebt. So, dann gab es einen Kasmenti. Das Bundesversicherungsamt hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach rund jede zweite kranke Kasse im Verdacht steht, die Krankheit in ihrer Versicherte nicht korrekt zu melden. In einer Mitteilung der Behörde heißt es, konkreter Manipulationsverdacht bestehe nicht. Untersucht würden lediglich statistische Auffälligkeiten. Lediglich drei Kassen seien bei zweimaliger Prüfung auch beide Male auffällig gewesen. Hohe Steigerungsraten seien in einigen Fällen auf eine geringe Zahl von Fällen zurückzuführen. Weil da nämlich eine Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesversicherungsamts berichtet hatte, dass bei 59 von derzeit 134 Kassen Auffälligkeiten entdeckt worden wären, so habe in einem Fall die Zahl der gemeldeten Herzinfarkte innerhalb eines Jahres um 280% zugenommen. Naja, also ich meine, wenn das so eine Kleinkasse mit irgendwie paar hundert Versicherten ist und da plötzlich drei einen Herzinfarkt von haben, dann fällt das halt statistisch akut auf. Drei haben einen Herzinfall, im vergangenen Jahr hatte nur einer einen Herzinfall. Oh Gott, eine Verdreifachung! Oh mein Gott! Ja, okay. Dann gibt es Weltwirtschaft, die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hat sich nämlich nach Angaben des Weltwirtschaftsforums verbessert. Das sei vor allem durch die Innovationsfähigkeit deutscher Unternehmen erreicht worden, heißt es in einer in Genf veröffentlichten Studie. Außerdem werde im internationalen Vergleich viel für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Probleme habe Deutschland hingegen durch einen vergleichsweise unflexiblen Arbeitsmarkt. Grund zur Sorge bietet nach Ansicht des Weltwirtschaftsforums das erneut schlechte Abschneiden einiger südeuropäischer Länder. Irgendwie Wettbewerbsfähigkeit, ja, das ist eine relative Größe. Also, toll. Deutschland ist ein Billiglohnland. War das jetzt das, was wir haben wollten? Herr Schröder, erklären Sie es mir. War das das, was Sie haben wollten? Und das ist erstrebenswert, weil... So, dann gibt es übrigens einen Ex-Minus, weil nämlich die deutschen Exporte in der ersten Hälfte dieses Jahres zurückgegangen sind. Ihre Zahl sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6%. Die Ausfuhren in die Länder der Eurozone gingen sogar um 2,9% zurück, was vielleicht auch irgendwas mit der Rezession in Euronien zu tun haben hätte können. Aber vielleicht bilde ich mir da ja auch nur was ein. Praktika ist gescheitert. Die Baumarktkette Praktika verschwindet nämlich vom deutschen Markt. In 130 Märkten beginnt Ende nächster Woche der Ausverkauf, teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter mit. Es gäbe jedoch gute Chancen, dass zahlreiche dieser Filialen unter anderem Marken fortgeführt würden. Für die ebenfalls insolvente Konzerntochter Max Bar gäbe es mehrere Angebote von Investoren. Niemand habe jedoch Interesse an den Warenbeständen von Praktika, deshalb würden diese verkauft. Oder anders ausgedrückt, sie haben niemanden gefunden, der die Marke kaufen wollte. So, ja, weg damit. So, und dann gab es noch Unterbeschäftigung, weil in Deutschland wollen nach Angaben des statistischen BIM-Amtes mehr Menschen arbeiten, als in der offiziellen Statistik ausgewiesen. Im vergangenen Jahr belief sich das sogenannte ungenutzte Arbeitskräftepotenzial auf rund 6,7 Millionen Menschen, wie die Behörde in Wiesbaden mitteilte. Dazu zählten 2,3 Millionen Erwerbslose und rund 3,3 Millionen Unterbeschäftigte. Hinzu kämen 1,1 Millionen in sogenannter stiller Reserve. Sie würden grundsätzlich eine Beschäftigung annehmen, suchen aber aktuell nicht danach. So, oder anders ausgedrückt, wir haben 6,7 Millionen Menschen, die in einer realistischen, unterbeschäftigten Statistik so ähnlich wie Arbeitslose auftauchen würden. Na, also, hoch. Ja, Frau Merkel, da haben Sie aber gute Arbeit geleistet. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt hier nochmal Adrina Thorpe mit hier einem Titel Midnight, den ich aus dem Podsafe Music Network rausgeklaut habe. 3 Minuten 55 ist der lang. ID3-Tags habe ich hier keine zu stehen und wenn ich hier keine stehen habe, kann ich euch die auch nicht erzählen. Gefolgt ist das Ganze dann von zwei Outros, weil, das ging halt nicht anders. Da habe ich nämlich erstmal am 3.8. aus Breitband, wir gucken verlegend, 4 Minuten 6 rausgeklaut. Ja, weil auch das geht ja auf diese Bimbes-Regierung zurück. Gefolgt von dem Herrn Pispers, der sich am 27. August zum Thema Alternativlos in 2049 ins Benehmen setzte. So. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, geben zu wollen, wäret ihr herzlich eingeladen, das zum Beispiel in Form eines Tweet- oder App.net-Post an den jeweiligen Account @compot zu tun. Oder in Form einer E-Mail, die ihr an compiblog@gmail.com verschicken könntet. Ihr könntet natürlich auch einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu compot 392 Teil 2 einstellen. Macht eh keiner. Von daher, ja. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Adrina Thorpe und Midnight und Breitband und dem Herrn Pispers und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. The wind has swallowed all of the light inside. The waves are crashing down on my crumpled little frame. There's nothing left to cling to. Midnight, I'm torn asunder. No glimmer left inside this place. You were there for me. I could wake to feel you rise.
Breitband Netzkultur.
Wenn man sich einer Sache sicher sein kann, dann wohl der, dass dem Internet nicht die Streitthemen ausgehen werden. Hinter zwei großen, gefühlt endlosen Debatten stehen zwei sehr schwer zu fassende Begriffe, Netzneutralität und Leistungsschutzrecht. Gestern ist Letzteres in Kraft getreten, trotz Widerstände und Proteste. Ein Kommentar von Kollege Max von Malotki, seines Zeichens Zeitungsleser und Internetnutzer.
Wochenlang haben sich Verleger und Politiker mit Fragen auseinandergesetzt, die sonst nur Sprachwissenschaftler interessieren. Wie lang ist eigentlich ein kurzer Satz? Wie viel Snippet darf der Mensch? Wie klein werden unsere Absatzzahlen, wenn die nicht für den Absatz zahlen? Das Leistungsschutzrecht, ein unter größtem Lobbydruck beschaffter Strohhalm, an dem sich die Verlage auf hoher See klammern können wollten, im Schutz insbesondere gegen Google, die Krake aus den Tiefen des Internets. Und jetzt kommt's. Nachdem sich alle Seiten unter Schweiß und Tränen und dem missbilligenden Blick der User dieses Gesetz aus den Rippen geschnitten haben, was tun die Zeitungsmacher? Sie gucken verlegend. Der Springer Verlag, einer der größten Verfechter des Leistungsschutzrechts, sagt gönnerhaft, ja, wir erlauben, dass Google erstmal weiterhin uns auf Google News zu verlinken. Und es sieht so aus, als gelte das für die meisten anderen Zeitungen auch. Springer hackt doch der anderen Krähe kein Auge aus. Hallo, Springer hat gerade dieses ganze alte Papierzeugs an die Funke-Gruppe verkauft. Springer ist doch jetzt auch voll Internet. Kumpels for life. Großer Aggregator, wir lieben dich. War nur ein Schuss von Bug. Wieder Freunde? Stopp. Um das zu verdeutlichen, es geht nicht darum, Springer zu kritisieren und die Seite von Google zu verteidigen oder auf die einfach gestrickte Gegenkampagne des Internetkonzerns aufzuspringen. Also, dass die Zeitungen das Internet, wie wir es kennen, kaputt machen wollen, nur um ihre Haut zu retten oder dass das Netz an sich und damit die Freiheit in Gefahr sei. Ja, ja, Google, der Menschenrechtsanwalt. Google ist vor allen Dingen ein Milliardenkonzern, der zwar lange Zeit die Netzneutralitätsflagge geschwenkt und für die Freiheit gekämpft hat, aber seitdem die Firma zum Beispiel selbst als Provider auftritt und in Amerika Hochgeschwindigkeitsinternet anbietet, ist das mit dem Wunsch nach Netzneutralität auch schon weniger geworden. Da gilt es auf einmal, die eigenen Interessen zu beschützen und Leute daran zu hindern, ihre tollen Gigabit-Anschlüsse mal so richtig auszunutzen. Google tut immer so, als sei es so unglaublich. Power to the people, der Ritter des Machtvakuums, ein Prometheus, der den Menschen die Tools zur Verfügung stellt und so weiter. Aber die beschützen nur ihr Geschäftsfeld. Wie Springer auch. Lässt sich nur leichter verkaufen. Was wirklich ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass hier kostbare Zeit und Ressourcen verschwendet worden sind. Deutschlands Politik nimmt sich die Zeit, gegen allen Protest einen Atavismus von einem Gesetz zu erschaffen, das dann nicht mal genutzt wird, für die Tonne produziert. Es hieß Lex Google. Am Ende trifft es vornehmlich die kleinen Projekte, wie zum Beispiel den Aggregator River, ein kleines Ein-Mann-Projekt. Und dieser Mann ist leider nicht gleichzeitig eine Horde Anwälte, die das Ganze verteidigen könnte. River musste 650 Quellen aus dem Angebot streichen. Da kuscht keiner, wie bei Google. Das Gesetz wird zu Recht innovationsfeindlich genannt. Welcher Neuling setzt denn jetzt noch seinen Fuß auf so heikles Terrain? Und der ganze Zirkus hat verhindert, dass man sich in der Zeit wirklich vernünftig damit auseinandersetzt, wie zum Beispiel eine Urheberrechtsnovelle für das Internetzeitalter aussehen könnte. Partikularinteressen haben hier mehr Unsicherheit als Klarheit geschaffen. Kann die Politik bitte endlich anfangen, Lösungen für Probleme zu finden, die ihr nicht von den großen Wirtschaftslobbys dieses Planeten aufgedrückt worden sind? Wir brauchen Lösungen für die Probleme, die die Menschen im Netz haben. Oder mal konkret, NSA und Co. wäre so eines gewesen, liebe Bundesregierung. Aber da muss man ja in die Sommerpause.
Tja, sagt Max von Malotki in seinem Kommentar zum Leistungsschutzrecht.
WDR 2 Volker Pispers.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Ich glaube, es war der legendäre SPD-Parteivorsitzende Willy Brandt, der als erster von einer Mehrheit links von der CDU gesprochen hat. Und Willy Brandt, in dessen Fußstapfen Gabriel, Steinmeier und Steinbrück so gerne nachlaufen und Verstecken spielen, hat durchaus Recht behalten. Es gibt sie, die Mehrheit links von der CDU, zumindest in der Bevölkerung. In fast allen wichtigen politischen Fragen gibt es seit Jahren in den Umfragen eine Mehrheit links von der CDU. Nur im Parlament findet sich diese Mehrheit nicht wieder. Es ist die große Leistung der staatstragenden Parteien, dass in unserer real existierenden Demokratie das Volk seine Stimme völlig losgelöst von seinen politischen Ansichten abgibt. weil aus Erfahrung alle davon ausgehen, dass im Wahlkampf gelogen wird, bis sich die Balken zu den Rädern biegen, unter die wir hinterher alle kommen werden, geht es für die Mehrheit bei einer Wahl nicht mehr um eine politische Entscheidung für oder gegen bestimmte Inhalte, sondern um eine Bauchentscheidung darüber, von wem man sich lieber verarschen lassen will. Und da hat ein Holzkopf wie Steinbrück gegen eine Mutti Merkel keine Chance. Mutti muss auch gar nichts machen. Und das kann sie bekanntlich besonders gut. Der CDU-Wahlkampf besteht nur noch aus wolkigen Wohlfühlparolen, die jeder unterschreiben kann. Wachstum braucht Weitblick. Oder solide Finanzen sind wichtig. Da hat Mutti doch recht. Es könnte auch heißen, solide Finanzen brauchen Weitblick. Oder Wachstum ist wichtig. Wie wäre es mit Weitblick ist wichtig und Wachstum braucht solide Finanzen? Oder solide Finanzen brauchen Wachstum? Oder Brauchtum wächst solide? Völlig egal. Um Steinbrück zu schlagen, reicht auch, gute Schuhe sind wichtig. Die Deutschen haben sich an Angela Merkel gewöhnt, so wie man sich an Zahnfleischbluten gewöhnt. Man weiß, es wird böse enden, aber es tut ja nicht besonders weh. Und weil die SPD weiß, dass keiner im Land Lust auf eine unangenehme Parodontosebehandlung hat, kann sie auch die Kanzlerin nicht angreifen. Mindestlohn und Mietpreisbremse, da ist die Merkel auch für. Sie muss es ja nicht umsetzen, sie muss nur dafür sein. Diese Frau ist genauso wenig zu fassen wie das, was ihre Regierung so treibt. Sie wird ihr Kanzleramt souverän verteidigen, indem sie die Angreifer ins Leere laufen lässt. Fußballer machen das mit einer Körpertäuschung. Merkel reicht eine Hirntäuschung. Links andenken, rechts vorbeiregieren. Bis neulich.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.